herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Quom Talk. Aufregende Wochen liegen hinter uns, weil die längste Etappenfahrt der Frauen, der Giro Donne, liegt hinter uns und davon wollen wir euch ein bisschen berichten. Und unter anderem fand jetzt auch die Europameisterschaft der Juniorinnen und U23-Fahrerinnen in Portugal statt. Und auch davon erzählen wir euch heute ein bisschen was. Aber lasst uns erstmal loslegen mit dem Giro. Hallo Mathis.
Ja, hi, genau. Ja, ich würde direkt starten mit dem Giro und ich finde auch eher eigentlich bei uns im Podcast, da ist ja klar, es geht um Frauenradsport, da können wir auch Giro einfach sagen und müssen nicht immer Giro Donne sagen. Falls doch, dann müssten wir auch Giro der Männer sonst sagen.
Genau, wir können es einfach so rum machen.
Genau, finde ich, in dem Rahmen ist das sehr sinnvoll. Ne? Genau, der Giro führte über 10 Etappen, das hast du ja schon gesagt und dieses Jahr auch mit vernünftigen Fernsehbildern, was glaube ich auch mit maßgeblich dafür war, dass der Giro dieses Jahr wieder Teil der Women's World Tour war, nachdem er es letztes Jahr eben ein Jahr ausgesetzt hat, diesen Status quasi, was mit an den fehlenden Live-Bildern gelegen hat. Genau, du hast schon gesagt, 10 Etappen. Ich fand es ein bisschen verwirrend, je nachdem, wo man geguckt hat, wurde die erste Etappe als Etappe bezeichnet oder als Prolog. Also es gab auf jeden Fall 10 Abschnitte. Da der erste Tag ein 4,7 Kilometer Zeitfahren war, ist es wahrscheinlich eher als Prolog zu werden.
7 Kilometer, ne? Hm? Also 7 Kilometer ist die magische Grenze.
Genau, von daher ist es ein Prolog eigentlich und dann Prolog mit 9 Etappen. Aber je nachdem, wo man guckt, wurde trotzdem eigentlich immer von 10 Etappen gesprochen und ist am Ende dann ja vielleicht auch nicht so.
Ich glaube auch.
So der entscheidende Unterschied.
HörerInnen wahrscheinlich sowieso nicht.
Genau. Naja, auf jeden Fall dann den ersten Tag des Giros konnte Kristen Faulkner vor ihrer Teamkollegin Baker gewinnen, die beide fürs Team Bike Exchange Jayco fahren. Genau, die eigentlich generell als Team, finde ich, in letzter Zeit sehr auffällig fahren. Also sie waren ja auch bei der Lotto Ladies Thüringen-Rundfahrt extrem im Vordergrund und haben sich hier eben auch auf der ersten Etappe stark gezeigt und direkt die ersten beiden Fahrerinnen gestellt. Und logischerweise konnte dann auch Kristen Faulkner als Erste das rosa Trikot tragen, worum es ja eigentlich beim Giro geht. Mhm. Genau. Darauf folgten dann erstmal zwei Flachetappen auf Sardinien, genau, andere Insel, wo die erste Etappe von Elisa Balsamo gewonnen wurde, die vor Marianne Voss siegt und dritte wird Charlotte Kuhl, über die haben wir auch schon mal gesprochen, denn in irgendeinem letzten Rennen, ich glaube die Women's Tour, da hatte Lorena Wiebes, die ja eigentlich die Kapitänin der Mannschaft ist und Kuhl ist ihre Anfahrerin, hatte da auch schon einmal eigentlich einen Sprint für Charlotte Kuhl anfahren wollen. Was da nicht geklappt hat, genau, im Giro ist jetzt allerdings Charlotte Kuhl die Sprintkapitänin gewesen und konnte auf eigene Kappe fahren.
DSM müssen wir nochmal dazu
sagen. Genau, auf jeden Fall. Genau, und Marianne Voss fährt für das Jumbo-Visma-Team. Genau, es war ein extrem knapper Sprint. Das zeigt sich aber auch noch so ein bisschen in den folgenden Tagen, dass eigentlich diese drei Sprinterinnen sehr eng beieinander waren, denn am dritten Tag kam es wieder zum Sprint, wieder eine relativ flache Etappe aus Sardinien und auch so 7 Kilometer vorm Ziel wurde dann auch die letzte Ausreißergruppe gestellt und die gleichen drei Fahrerinnen landen auf dem Podium. Nur in einer anderen Reihenfolge, aber Charlotte Kohl bleibt in der Mitte. Arbeitet sich einen Platz vor. So, den Gewinn tut Marianne Voss vor Charlotte Kohl, vor Elisa Balsamo. Genau, was ich nach der zweiten Etappe vergessen habe zu sagen, ist, dass der Sieg Elisa Balsamo auch reicht, um ins rosa Trikot zu fahren. Und das behält sie dann auch nach der dritten Etappe, sprich führt dann die Gesamtwertung an. Genau, und die vierte Etappe war dann schon eine ganz andere Etappe und um das mal vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen, auch schon entscheidend für den Giro. Denn es ging über 120,9 Kilometer mit 1813 Höhenmetern. Da gab es zwischendurch einmal so drei kategorisierte Anstiege direkt in Folge. Im Finale dann noch einmal ein kategorisierter Anstieg und am Ende kurz vorm Schluss noch mal einer, der eben nicht kategorisiert war. In dem Rennen konnten sich Mavi Garcia vom Team UAE, Marta Cavalli vom Team FDJ Nouvelle Futuroscope und Annemiek van Vleuten vom Team Movistar absetzen. Das war tatsächlich so, dass man, also sah aus, als sei Annemiek van Vleuten total angezählt und könnte irgendwann dann nicht mehr mitgehen. Es war auch wohl extrem heiß, aber sie ist dann am Ende dann doch die stärkste aus der Gruppe gewesen. Mavi Garcia konnte wirklich gerade so mit ihr mitfahren, hat es nochmal probiert, kurz vor Ziel sie abzuhängen, Annemiek van Vleuten, aber hatte da auch keine Chance, dass van Vleuten dort die Etappe gewinnt. Vor Mavi Garcia und Marta Cavalli mit einer kleinen Lücke schon von 43 Sekunden ins Ziel kommt. Und die drei Fahrerinnen oder die zwei Fahrerinnen van Vleuten und Mavi Garcia hatten eben schon 4 Minuten 51 auf die nächsten Fahrerinnen. Also das Feld dahinter oder die Verfolgerin, das waren dann auch nur 7 Fahrerinnen, glaube ich, wurden dann von Silvia Persico vom Team Valka Travel and Service ins Ziel geführt. Aber wie gesagt, schon mit knapp 5 Minuten Abstand. Und da das eben Fahrerinnen ja große Namen schon sind, da war eigentlich schon nicht damit zu rechnen, dass diese Fahrerin, dass irgendeine Fahrerin, die nicht unter den ersten drei bei der Etappe war, am Ende den Sieg holen könnte.
Ja, wer ja noch eine ganz gute Bergfahrerin ist, ist Clara Kloppenburg, die wir ja auch schon hier erwähnt haben und die ja auch bei dieser Mont Ventoux Challenge sehr stark gefahren ist. Aber sie hatte leider sich bei einem Sturz einen Beckenbruch zugezogen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das schon in der Etappe war.
Nee, das war erst später.
Ah, okay.
Genau,
also Verbesserung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, super schade, weil sie auch, hier ist sie jetzt unter den Top 3 eh nicht gewesen, ist klar, da waren aber auch ja nur 3 Fahrerinnen und danach kamen noch einige mehr ins Rennen. Aber sie hat sich über die Etappen, die sie eben noch fahren konnte, echt gut auch nach oben gearbeitet im GC. Auf der 7. Etappe wird sie noch 9. Da kommen wir dann gleich noch zu, genau. Und ist dann aber auf der 8. Etappe leider durch einen Sturz aufs Becken ausgeschieden, genau. Und da wurde sie 9. und lag eben auf dem 13. Rang im GC und hatte auch selbst geschrieben auf Instagram auch, dass sie sich schon Hoffnung gemacht hatte, auch noch in die Top 10 zu fahren, was natürlich ein super Ergebnis beim Giro gewesen wäre. Und das ist sehr schade, dass das dann durch einen Sturz nicht geklappt hat. Etappe 5, da ging es wieder ähnlich zu wie auf der 2. und 3. Etappe und das Podium ist auch wieder von den gleichen 3 Fahrerinnen besetzt. Elisa Balsamo kann da schon den 2. Etappensieg holen, Charlotte Kuhl wird wieder 2. und Marianne Voss 3. Und erstmal finde ich, muss man da noch sagen, dass Charlotte Kuhl zeigt, dass sie definitiv auch eine Top-Sprinterin ist und ja, da fehlte wirklich mehrere Male nur sehr wenig, um eben auch so einen großen Sieg dann schon mal zu holen. Ja. Und dann ist noch auffällig gewesen, dass Lea Lynn Teutenberg an dem Tag 10. wird. Die deutsche Fahrerin aus dem Team Ceratizid VNT.
Ja, auch richtig stark.
Super stark, ja. Genau, im GC hat sich da jetzt erstmal nichts verändert. Also irgendwo bestimmt, aber auf den vorderen Rängen gab es keine Veränderungen, sodass Annemiek van Vleuten weiterhin die Rundfahrt angeführt hat. Auf der 6. Etappe gab es dann einen Rundkurs, der mehrfach befahren wurde, wo jedes Mal ein Anstieg drin war. Also 5-mal mussten sie den gleichen Anstieg fahren und im Finale gab es auch nochmal eine echt steile Rampe. Auf dieser Etappe war Annemiek van Vleuten in einen Sturz verwickelt, den ich aber auf den Bildern nicht so genau gesehen habe. Schafft es dann aber in einer Abfahrt, in der letzten Abfahrt, kurz vorm Ziel, wieder zu den Fahrerinnen vorne aufzuschließen. Genau, sodass sie da keinen Zeitverlust hinnehmen muss. Gewinnt tut die Etappe auch Marianne Voss, die damit auch die 2. Etappe gewinnt vor Lotte Kopecky und vom Team
SD-Works.
SD-Works, genau, danke. Vor Silvia Persico, die für Valka Travel and Service fährt. Am siebten Tag gab es dann eine richtige Bergankunft, also am Ende einen 10 Kilometer langen Berg mit 7,8% im Schnitt und ich meine auch 2200 Höhenmetern auf 112,9 Kilometern. Das zeigt schon, dass es da definitiv bergig war. Genau, an dem Tag haben die Ausreißerinnen, beziehungsweise eine Ausreißerin den Sieg für sich beanspruchen können, nämlich Juliette Labousse, die ja auch schon die Burgos-Rundfahrt dieses Jahr gewinnen konnte, war in der Ausreißerinnengruppe, die maximal 9 Minuten Vorsprung herausarbeiten konnten. Und alle Fahrerinnen aus der Gruppe bis auf Juliette Labousse wurden tatsächlich noch eingeholt. Aber sie konnte dann tatsächlich den Sieg einfahren.
Die fährt auch für DSM, ne?
Die fährt auch für DSM, ja, genau. Die fährt auch für DSM und war auch, wenn ich das richtig gesehen habe, für den Giro auch die GC-Kapitänin eigentlich fürs Team. Ja, unter den Favoriten oder den Top 3 im GC waren es wieder, also Van Vleuten, Cavalli und Garcia haben wieder gezeigt, dass sie eigentlich die stärksten Bergfahrerinnen hier im Giro waren und sich oft wieder absetzen konnten und zu dritt unterwegs waren. Van Vleuten wird dann am Ende auch noch Zweiter auf der Etappe vor Mavi Garcia. Ja, Mavi genau. Mavi
Garcia hat ja auch ihren Titel der spanischen Meisterin auf der Straße verteidigen können.
Also genau, das ist immer schnell zu erkennen nach wie vor an dem Meisterinnen-Trikot. Genau, wie gerade schon gesagt, auf der Etappe wird Clara Kottenburg starke Neunte und danach 13. im GC. Die 8. Etappe ist wieder eine Bergetappe mit nochmal mehr Höhenmetern, 2333, auf nochmal weniger Kilometer, 104,7, also vom Profil her nochmal bergiger, nicht hügelig. Kirsten Faulkner ist als Solistin voraus und fährt auch allein in den letzten Anstieg bei 20 Kilometer vom Ziel. Dann sind es aber hinten wieder die gleichen Fahrerinnen, also Van Vleuten, Cavalli und Garcia, die halt richtig Gas geben und dann eben noch zu Faulkner fahren können. Vor allem Van Vleuten fährt zu ihr und fährt auch direkt vorbei, also attackiert auch direkt wieder. So dass Van Vleuten dann die Etappe gewinnt vor Marta Cavalli, die auch an Platz 2 einnimmt. Mavi Garcia hat ein bisschen Zeit verloren an dem Tag, aber durch die eine Etappe, an der die drei Fahrerinnen so weit voraus waren, rutscht sie nur einen Platz im GC runter und zwar auf Platz 3, sodass dann Van Vleuten vor Cavalli, vor Garcia ist. Leider, wie gesagt, kann Clara Kottenburg an dem Tag nicht das Rennen beenden, sondern kommt dann ins Krankenhaus. Sehr schade und gute Besserung nochmal an der Stelle. Die 9. Etappe ist dann tatsächlich auch die 3. Bergetappe in Folge und auch die Queen Stage mit über 3000 Höhenmetern auf 112 oder 113 Kilometern und auch einem Berg der En-Kategorie, also der Ehrenkategorie, der schwersten Kategorie, der zu bewältigen war. Na, und schon im ersten Anstieg bricht eigentlich das ganze Feld auseinander. Nur vor dem Feld können sich Kirsten Faulkner wieder absetzen mit einer Begleiterin Realini. Die haben dann ein paar Verfolgerinnen um Lucinda Brandt, Brody Chapman, Rika Magnaldi. Am Ende ist es aber so, dass sich hier Van Vleuten trotzdem wieder vorarbeitet und holt auch fast alle ein, bis auf eben die zwei Führenden. Denn hier ist es dann doch so gewesen, Faulkner gewinnt hier als Solistin die Etappe. Und hinter ihr kann dann aber noch Marta Cavalli vor Elisa Longo-Borghini und Annemiek van Vleuten den 2. Platz, den 3. und den 4. holen. Im GC bleibt es aber dadurch unverändert. Genau, aber es ist tatsächlich dann so, dass ja drei Fahrerinnen mindestens 2 Siege eingefahren haben im Giro.
Ja, man muss ja nochmal erwähnen, dass hier auch, dass, also erst das Team Movistar, also mal gut als Team zusammengearbeitet hat, also so gut sie können, ne? Weil Annemiek von Vleuten fährt das halt auch einfach alleine.
Ja.
Und aber also so die allerbeste Teamleistung in diesem Giro, fand ich, hat das Team FDJ geleistet. Also wie die füreinander gearbeitet haben, das war wirklich sensationell. Die waren ja auch, also
ja, ich finde echt, das haben die auch schon öfter gezeigt dieses Jahr. Also ich meine, ja, auch bei der Mont Ventoux Challenge, da sind sie auch super stark als Team gefahren für Marta Cavalli. Also so was gerade diesen Bereich angeht, da scheint vieles auch gut zu funktionieren irgendwie. Also es sieht zumindest so aus, als ob sie da wirklich ja füreinander fahren. Ne?
Genau, also wie sie sich so ja im Rennen, aber auch sonst so präsentieren, da scheint auch ein wirklich toller Zusammenhalt zu sein zwischen den Frauen. Also ja, das scheint einfach auch so, also neben dem Sportlichen hier so ganz gut zu passen, ne? Dann macht das Sportliche natürlich auch noch mehr Spaß, wenn das gut läuft. Wo ich es auch bemerkenswert finde, ist das Team EF Education TIBCO Silicon Valley Bank. Also da finde ich auch, dass sie immer super schön als Team präsent sind, auch in den sozialen Medien. Und wie sie da füreinander fahren. Und ich frage mich ehrlich gesagt, vielleicht bist du da auch schon mal drüber gestolpert, warum Kristen Faulkner nicht auch da fährt, also für EF, ne? Also da, warum, sie ist doch Amerikanerin und würde dieses Team, glaube ich, echt noch perfekt ergänzen. Also so bei Bike Exchange hat man, also wir hatten ein Rennen gesehen, wo die auch schön als Team einander geholfen haben. Na, und auch bei der Lotto Ladies Tour in Thüringen haben sie ja auch gut zusammengearbeitet. Aber ich finde, die sind so von den Fahrertypen her, sind die halt alle zu unterschiedlich und zu wenig Team. Also so, oder Kristen Faulkner ist halt da so herausragend, dass die anderen, die können auch gar nichts für sie tun und sie kann nichts für die anderen tun, ne, weil sie einfach so eine exzellente Zeitfahrerin ist und da einfach so herausragt aus diesem Team. Also in dem anderen Team, glaube ich, würde sie mehr für das Team tun können und das Team für sie was tun.
Ja, okay, ja.
Für sie was tun. Ne?
Ihre Stärken besser ausspielen. Kann ja auch noch passieren.
Zurück zum Giro.
Ja, zurück zur letzten Etappe des Giros. Es war nochmal eine Sprint-Etappe und...
Ah, warte. In der vorletzten Etappe, das können wir nicht unerwähnt lassen.
Ach ja, ach nein, genau.
Annemiek von Vleuten in Führung liegend, saust die Abfahrt herunter und irgendwie die eine Kurve hat sie irgendwie, ich weiß nicht, zu spät gesehen oder jedenfalls schlecht angefahren und verbremst sich halt richtig. Das Rad stellt sich auf und... also das, was sie noch abfangen kann, immerhin, aber sie nimmt dann nicht das Verkehrsschild, sondern nur so einen Straßenpfosten da, so einen Begrenzungspfosten mit dem Lenker und steigt da halt einmal unfreiwillig ab. Und da war zum Glück nur Schotter und so ein bisschen Auslauf, sodass sie direkt wieder aufspringen kann und weiterfährt. Und sie gewinnt halt trotzdem mit einer Minute Vorsprung bei dieser... auf dieser Abfahrt hatte sie, glaube ich, eben auch, ne, Marta Cavalli auf den Fersen und schafft es halt trotzdem, da irgendwie ins Ziel zu fahren. Hast du das, also in dem Interview sagt sie noch, sorry, Mom. Ups. Ich glaube, ja, sowas will man halt nicht so gerne sehen im Livestream. Dream,
sicher, ne? Nicht, nee, genau. Aber ich meine, immerhin, wenn man dann sieht, dass sie direkt aufsteigt und weiterfährt, dann ist ja schon mal...
Ja, sehr tapfer. Also hatte, glaube ich, auch nur ein paar Schrammen am Ellenbogen.
Ja.
Weil das halt so Schotter war da.
Und ich meine, du trägst das rosa Trikot, ne?
Ja.
Das ist natürlich dann immer noch mal... Ja, da wird wahrscheinlich weniger lange nachgedacht, ob man jetzt weiterfährt. Sagen wir es mal so. Ne? Also, wenn du aufsteigen kannst, dann machst du es wahrscheinlich.
Ja. Das muss man ja auch mal sagen, also bei den vielen Stürzen, die so passieren, ne, die sind natürlich immer, klar, das wird ja auch dann noch mehrfach wiederholt und so, und das versetzt uns allen immer so einen Schock.
Mhm.
Und Schockmomente also oder alle Momente, die mit viel Emotionen verbunden sind, die vergisst man so schnell nicht. Und deshalb kommt einem dann Radsport vor, als wäre das halt so mega gefährlich. Aber tatsächlich passiert ja auch bei vielen Stürzen wirklich nicht viel. Ne? Und das ist jetzt nicht, also das war einer von denen, wo man zwar echt, wo einem echt alles in die Hose rutscht sozusagen und man die Luft anhält, aber ja, sie ist halt einfach aufgesprungen und weitergefahren. Also sehr tapfer, kein Fußball. Nein, es ist Frauenradsport. Ja. Ja gut, aber dann kommen wir zur letzten Etappe.
Ja, und die letzte Etappe war wieder eine Sprintetappe, aber keine der drei Fahrerinnen, die diese Etappen bisher unter sich ausgemacht haben, oder zwei waren es ja eigentlich nur, kommen überhaupt aufs Podium. Denn durch eine schöne Anfahrerinnenleistung kann tatsächlich Chiara Consoni vom Team Valka Travel and Surface, also einem Team aus der zweiten Liga sozusagen, den Sprint gewinnen und freut sich darüber natürlich auch extrem. Sie ist ja auch Italienerin und als Italienerin beim Giro eine Etappe zu gewinnen, ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Genau, sie hat sich darüber auch sehr gefreut.
Ja, auch sie haben wir ja schon mal siegen gesehen.
Ja. Und
sie, also das ist
einfach. Freut sich immer so, ne?
Am besten. Richtig toll.
Ja, also allein dadurch ist sie schon sympathisch, ne?
Ja, sympathisch, ja.
Genau, gefolgt von Rachel Barbieri.
Die eigentlich auch gut angefahren ist, ne? Also sie aus, vom Team
Liv. Vom Team Liv Extra, genau.
Genau, und ich glaube, sie war selber auch sehr überrascht, dass Chiara Consoni da noch vorbeigekommen ist. Aber eigentlich hatte sie schon einen ganz guten Vorsprung, die sind auch ganz fair, also mit, weiß nicht, 2 Metern Abstand zur Seite nebeneinander, also jede für sich gesprintet, wollte ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht so aus dem Windschatten rausgeschossen oder so, sondern sehr fair. Und die ist uns ja bisher auch nicht so aufgefallen.
Nee, genau. Und die beiden haben eine ganz kleine Lücke zu dann Emma Bjerg, die dritte wird. Und ich muss ja sagen, also Emma Bjerg übrigens auch noch Teamkollegin der Gesamtsiegerin Annemiek van Vleuten, die dann, also Movistar.
Wir streiten uns ja immer darum oder betonen immer wieder, dass sie ja eigentlich, also Bjerg heißt nach der Heirat, aber tatsächlich hat sie wohl in einem Interview gesagt, dass sie weiterhin Norsgaard genannt werden möchte.
Okay, ja dann.
Ich weiß ja nicht, warum man dann den Namen annimmt von seinem Mann, aber vielleicht ist das in Norwegen. Das ist ja ihre Heimat, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Üblich, dass man zwingend den Namen des Mannes annehmen muss oder so.
Also dann ist natürlich klar, dass Emma Norsgaard Dritte wurde. wenn sie das so, wenn sie, das ist ja ihre Entscheidung, ne? Also,
ne. Diese Emma von Movistar hat jedenfalls den dritten Platz. Hat sich auch sehr gefreut und so war es halt auch eine tolle Teamleistung für Movistar.
Ja, ich muss halt tatsächlich sagen, also mir ging es da an dem Tag so und schon vorher einmal, und zwar als Lotte Kopecky, glaube ich, Zweite wurde, sind ja beides auch echt, echt starke Fahrerinnen und die haben ja auch beide schon viele Siege oder oft gesiegt. Da war ich dann doch so ein bisschen überrascht, sie das erste Mal bei der 10. Etappe überhaupt auf dem Podium zu sehen. So, und ähnlich ging mir das eben bei Lotte Kopecky am 6. Etappentag. Genau, wo es ja einige Sprintchancen schon vorher gab und ja, da hätte ich einfach damit gerechnet, dass die beiden da irgendwie mehr mitmischen können, aber gut. Ist halt nicht immer so, ne? Da hatten die beiden eine sehr gute Form im Frühjahr.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, die Tour de France steht vor der Tür, also
klar.
Da hat sich ja dann auch die eine oder andere Fahrerin schon früher aus dem Giro verabschiedet, um die Form dafür irgendwie zu wahren oder sich darauf vorzubereiten. Deswegen sind vielleicht auch einige Fahrerinnen hier gar nicht erst angetreten.
Ja, oder tatsächlich auch noch nicht in Topform, ne? Also wenn man jetzt sieht, dass Emma Norsgaard wird scheinbar auch die Tour fahren. Das heißt, vielleicht ist ihr Ziel, wirklich bei der Tour in Topform zu sein. Und dann passt das ja, wenn sie dann am Ende des Giros das erste Mal auf dem Podium war.
Ja, aber ich finde es von so einer Marianne Voss ist halt schade, wenn sie da vorher aussteigt, weil ja, also das wertet den Giro dann wieder so ab.
Ja, das stimmt. Und eigentlich ist eher die Rundfahrt, die länger jetzt auch schon bestanden hat. Und das stimmt, das ist schade.
Aber auch da gibt es wohl jetzt dann Überlegungen, den Giro etwas nach vorne zu verlegen. Damit beide Rennen als Saisonhöhepunkt gefahren werden können.
Ja, das ergibt ja Sinn. Jetzt sind sie ja wirklich recht nah aneinander. Also ja, okay. Aber dann interessant zu sehen, welche Fahrerinnen wirklich beides fahren und welche Fahrerinnen dann vielleicht davon profitieren, dass sie den Giro gefahren sind. Und welche Fahrerinnen davon profitieren, dass sie jetzt einfach sich explizit auf die Tour vorbereiten.
Also ich glaube auch, man kann da sehr gut von profitieren,
ja, ich glaube
Giro
auch
vorher zu fahren, weil es ist ja jetzt noch ein bisschen Lücke gewesen. Es sind ja dann nochmal fast 2 Wochen dazwischen, ne?
Ja.
2 Wochen, genau. Wo man dann das locker angehen lassen kann und dann nochmal ein paar Spitzen reinfahren. Und ich denke, dann bist du eigentlich auch in einer guten Form. Weil auch diese Belastung, mehrere Tage zu fahren, wann hat man denn schon mal die Gelegenheit dazu? Da ist doch der Giro eine gute Gelegenheit. Ne?
Ja, also, das denke ich auch.
Wenn man halt so eine Etappenfahrt schon mal macht, dann ein bisschen pausiert und dann das Ganze nochmal abruft.
Ja, gewonnen hat, nicht die Etappe, sondern insgesamt, das war jetzt klar, Annemiek van Vleuten vor Marta Cavalli und vor Mavi Garcia. Was sonst noch vielleicht ganz interessant ist, ist das Niamh Fischer-Black, die junge Fahrerin vom Team SD Works, das weiße Trikot holt, also das der besten Nachwuchsfahrerin. Genau, die ist auch sehr solide, die ganze Zeit eigentlich unterwegs gewesen.
Mhm.
Genau, die war, glaube ich, auch die als Kapitänin unterwegs für SD Works beim Giro.
Gut, dann kommen wir mal zu den deutschen Fahrerinnen wie sie sich geschlagen haben bei den Europameisterschaften, also zumindest in der U19-Klasse der Juniorinnen und in der U23-Klasse. Und ja, los geht's mit dem Einzelzeitfahren der U19. Hier hat Justina Chapla, die wir ja auch schon mehrfach erwähnt haben vom Team Mangatseder, einfach mal mit einer Minute Vorsprung auf einem 22-Kilometer-Kurs ihre Kontrahentinnen in den Schatten gestellt. Zweite wird Eglantine Reyer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie kommt nämlich aus Frankreich. Und dritte wird Phoebe Joris aus Belgien. Die Teamkollegin Magdalena Fuchs fährt immerhin auf den 9. Rang. Und ja, beim Straßenrennen hat das leider nicht ganz so gut geklappt, aber das wird euch Justina dann gleich nochmal selber berichten. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht von ihr bekommen. Erwähnt sei noch, dass auch die beim Zeitfahren zweitplatzierte Eglantine Reyer gewinnt vor Eleonora Giaboco aus Italien und Federica Venturelli, ebenfalls aus Italien. Ich hoffe, wie gesagt, die Namen habe ich richtig ausgesprochen. Kann sein, dass wir die demnächst noch häufiger hören. Genau, aber hört erstmal, was Justina dazu zu berichten hat.
Das Straßenrennen der Juniorinnen bei der EM ging über knapp 84 Kilometer. Wir sind 4 Runden gefahren, die ziemlich wellig waren. Und neben mir aus Deutschland waren noch am Start Jette Simon, Jule Merkel, Hanna Kunz, Magdalena Fuchs und Joanna Idbarski-Gray. Unser Plan war, dass in den ersten beiden Runden Magda, Joanna und Hanna vorne im Feld mitfahren und bei Attacken mitgehen, damit immer jemand aus Deutschland mit dabei ist. Und ab der dritten Runde sollten dann Jette und Jule versuchen, das Feld am Berg kleiner zu machen, weil es einfach einfacher ist, aus einem kleineren Feld herauszusprinten für mich. Genau, aber leider hat es nicht so ganz geklappt mit der Umsetzung des Plans, weil wir als Team nicht immer komplett waren, aus verschiedenen Gründen. Aber wir haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht und alles gegeben und sind mit meinem 8. Platz eigentlich ganz zufrieden.
Okay, und in dem U23-Zeitfahren gewinnt unsere vom Crossen bekannte Shirin von Enroy vor der Italienerin Vittoria Guasini und Marie Linette. Genau, und im Straßenrennen der U23 haben wir auch eine ähnliche Reihenfolge. Auch hier gewinnt Shirin von Enroy vor Vittoria Guasini aus Italien und vor einer weiteren Crosserin, nämlich Femme van Empel. Ebenfalls, also wie Shirin von Enroy aus den Niederlanden. Die Italienerinnen und Niederländerinnen, die waren jeweils mit 6 Fahrerinnen am Start und haben sich da halt sehr stark präsentiert, aber das kann euch auch hier wieder am besten berichten, Ricarda Bauernfeind. Von ihr habe ich nämlich auch eine Sprachnachricht bekommen und ja, die hört ihr euch jetzt einfach einmal an.
Also hier ist noch mein kleiner Rennbericht. Das Rennen war insgesamt 104 Kilometer lang. Und es war auf einer Runde, die war 22 Kilometer lang. Mit einem Anstieg von 2 Kilometer. Und dann so ungefähr 4 Kilometer vom Ziel war nochmal eine steilere Rampe, circa 500 Meter lang. Wir sind ja 5 Runden gefahren. In der ersten Runde haben sich eigentlich alle Nationen noch ziemlich belauert. Und dann in der zweiten Runde haben wir eigentlich mal ein bisschen Tempo gemacht. Also wir hatten eine ziemlich gute Mannschaft am Start mit Judith Kral, Antonia Niedermeyer, Friederike Stern und Linda Riedmann und ich. Also wir waren zu fünft am Start. Und genau in der Ebene, also im Flachen, haben dann Judith und Freddy richtig gutes Tempo gemacht in der zweiten Runde, sodass Antonia und ich dann am Berg vorne waren. Antonia ist dann sehr, sehr flott den Berg mal hochgefahren. Oben sind dann auch nur 15 Leute rausgekommen, aber die Abfahrt war nicht sonderlich schwer, hatte breite Straßen. Also es ist sehr, sehr schnell leider wieder zusammengelaufen. In der dritten Runde konnte sich dann Linda kurz nach dem Ziel mit ja, circa 8 weiteren Fahrerinnen absetzen. Da waren alle großen Nationen vertreten, also 2 Holländerinnen, 2 Italienerinnen, die Franzosen waren auch vertreten und wir Deutsche. Also es wollte dann im Feld eigentlich oder hat keiner fahren müssen. Allerdings ist dann die Franzosin vorne abgefallen und ja, die Gruppe lief dann auch nicht mehr ganz so gut. Deshalb wurde dann die Gruppe auch wieder eingeholt. Und ja, Antonia hat immer am Berg ein richtig gutes Tempo gemacht. Hat aber leider nie ganz gereicht, dass wir mit einer Gruppe weggekommen sind. Und dann ging es in die Schlussrunde. Da haben dann auch mal die anderen Nationen Tempo gemacht am Berg. Aber ja, wie gesagt, es kam immer noch keine richtige Gruppe weg. Und dann gingen die Attacken los. Holland und Italien waren noch eigentlich mit der ganzen Mannschaft. Also die hatten 6 Fahrerinnen am Start. Die waren noch alle vertreten und haben dann immer abwechselnd attackiert. Und dann 4 Kilometer vom Ziel, also am steilen Anstieg, ging es eigentlich noch mal richtig zur Sache. Da kam dann so eine 15-Fahrerinnen-Gruppe weg und aus der wurde dann ständig attackiert. Also ich war dann als einzige Deutsche noch vorne mit dabei, habe versucht, die ersten 2 Attacken noch mitzugehen. Es hat jeweils eine Holländerin und eine Italienerin immer zusammen angegriffen. Also es war dann klar, wenn man die fahren lässt, dann kommen die durch. Deshalb habe ich versucht, da mitzugehen. Aber ja, beim dritten Mal war ich dann leider selber schon ziemlich am Ende und Da ist dann die Holländerin, die am Ende gewonnen hat, ist dann weggekommen. Eine Italienerin war auch noch dabei, die hat sich aber am Hinterrad aufgehangen von der Holländerin. Und ja, dann kam es quasi noch zum Sprint. Und da ich jetzt gegen die richtigen Sprinterinnen leider nicht so große Chancen habe, wurde ich dann Elfte. Auf dem Papier ist es jetzt nicht so ein schönes Ergebnis oder ist jetzt nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber vom Rennen her und vom Rennverlauf her können wir wirklich sehr zufrieden sein, weil wir haben gearbeitet, wir haben unsere Chancen genutzt und ja, am Ende war das Glück nicht ganz auf unserer Seite, aber wir sind trotzdem ein sehr gutes Rennen gefahren.
Ja, weiter geht's mit den Wettkämpfen auf der Bahn. Wir haben hier diverse verschiedene Wettkämpfe. Ich hatte es ja das letzte Mal schon so ein bisschen erklärt. Ich würde mal jetzt die beleuchten, die aus deutscher Sicht interessant waren. Also zum Beispiel ging es beim Ausscheidungsfahren der Juniorinnen für Jule Merkel auf den vierten Platz. Also leider am Podium vorbei, aber trotzdem eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch an Jule. Dann hatten wir bei den U19-Fahrerinnen, gab es auch ein Scratch-Rennen. Jette Simon ist amtierende Weltmeisterin sogar, hat hier aber leider nur den 14. Platz erreicht. Ich weiß nicht warum. Genau, aber der Juniorinnen-Vierer hat den vierten, Quatsch, gar nicht, war den zweiten Platz erreicht mit vier Fahrerinnen. Auch hier war Justina Schabler beteiligt, Hannah Kunz, Sienna Gray und Jette Simon. Also sie hat immerhin dort dann auch eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen dürfen. Sienna Gray hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt von den deutschen Meisterschaften. Sie ist, habe ich jetzt erfahren, eine Fahrerin, die aus Neuseeland kommt eigentlich. Also sie hat aber wohl auch einen deutschen Elternteil und deswegen ist sie jetzt hierher gekommen, unter anderem, weil eben die Bedingungen im Radsport hier besser sind und sie ist in Erfurt. Und ja, leistet gute Dienste hier für unsere Juniorinnen in der Nationalmannschaft.
Ja, und auch zu dem Straßenrennen des Vierers haben wir eine Sprachnachricht von Justina, die wir jetzt einmal hören werden.
Unser deutscher Vierer ist auf jeden Fall sehr gut in die Qualifikation gestartet. Die haben wir gewonnen vor den Italienerinnen und den Polinnen. Und in der ersten Runde sind wir dann gegen die Viertplatzierten angetreten. Das waren die Spanierinnen. Die haben wir relativ schnell eingeholt, schon so nach ein bisschen mehr als 2 Kilometern. Und der Lauf wurde dann abgeschossen. Somit war sicher, dass wir im großen Finale fahren. Genau, und die Italienerinnen sind gegen die Polinnen gestartet. Da haben dann die Italienerinnen gewonnen. Und so sind wir dann im großen Finale gegen die Italienerinnen gefahren. Uns war bewusst, dass die sehr, sehr stark sind und dass es nicht einfach sein wird zu gewinnen. Ja, und deshalb war es auch sehr wichtig, dass wir zu 100% fokussiert sind und einfach alles geben, so wie immer. Das haben wir auch gemacht. Nur leider hatten wir bisschen Pech, weil wir uns ein bisschen auseinandergefahren haben. Und ja, am Ende hat es dann leider nicht für den ersten Platz gereicht, aber wir sind trotzdem sehr froh über den zweiten Platz.
Ja, der U23-Vierer ist gerade vorhin, also wir nehmen jetzt auf am Samstagabend, am 16.07. Der ist im Vorlauf Dritter geworden mit einer Zeit von 4:30, was also schon wirklich auch eine tolle Zeit ist. Allerdings bedeutete das natürlich, dass sie nur im kleinen Finale um Bronze fahren würden gegen die Französinnen. Denn am Ende gewannen also die Italienerinnen, das ist ja auch ganz interessant zu wissen. Zweiten, wohl die auf dem zweiten Platz sind die Britinnen. Und auf den dritten Platz hat es das deutsche Team geschafft. Das war also dieses Vierer-Ausscheidungs, ja, das ist ja kein Ausscheidungsfahren, sondern sie sprinten halt gegeneinander. Also ne, beide sind gleichzeitig auf der Bahn und holen sich sozusagen oder versuchen sich gegenseitig zu jagen oder einzuholen. Und das war wieder ziemlich spannend. Bei den Französinnen hat es die eine geschafft, sich am Hinterrad, also glücklicherweise war es die letzte Fahrerin, aufzuhängen. Und es müssen ja nur drei ins Ziel kommen. Aber es war natürlich wieder ein spektakulärer Sturz. Aber passiert ist der Fahrerin wohl nichts. Das war wohl alles gut. Eine Italienerin zum Beispiel ist auch noch gestürzt. Und das war eigentlich bei der Ehrenrunde. Also sie waren ja schon fertig mit dem Rennen und sie ist wahrscheinlich einfach zu langsam geworden in der Kurve oben. Und keine Ahnung, vielleicht im Freien nicht gefahren oder so. Auf jeden Fall rutschte sie dann auch einfach nochmal mit ihrem Rad die Bahn herunter. Die Bedingungen da übrigens nicht einfach. Also jetzt in Portugal gerade bis zu 40 Grad gewesen die Woche. Und ja, schon ganz schön hart. Also da haben wir es hier in Hamburg mit unseren 20 Grad ziemlich gut. Da sehnen die sich, glaube ich, gerade danach. Genau. Dann gab es noch den Teamsprint der Juniorinnen. Teamsprint ist diese Sportart, wo drei Fahrerinnen jeweils starten und von denen sind aber zwei nur Anfahrerinnen und die letzte wird halt einfach dann ins Ziel geholt. Also ne, jede von denen fährt halt so lange schnell, wie sie kann, also eine Runde ungefähr und dann fährt die letzte übers Ziel und die Zeit zählt dann. Und hier konnte sich auch das deutsche Team mit Lea Sophie Jäger, Stella Müller und Clara Schneider durchsetzen vor Tschechien und Polen auf dem dritten Rang dann. Genau, dann, ach so, diese beiden, Stella Müller und Clara Schneider, die durften auch im U19, also Juniorinnen-Sprintfinale gegeneinander fahren. Es war sehr schön, dass sie es geschafft haben, um Gold und Silber zu fahren. Hier gibt es, je nachdem, wie es verläuft, drei Läufe. Aber in diesem Fall hat Clara Schneider einfach zweimal die Nase vorn. Der Sprint läuft so, dass beide zusammen aus einer gehaltenen Position starten. Und das ist dieses Format, wo insgesamt drei Runden gefahren werden und wo halt in der ersten Runde besonders so Stehversuche stattfinden. Und ja, weil keine der Fahrerinnen wirklich vorne fahren will, um nicht der anderen den Sprint anzufahren und so weiter. Das ist sehr taktisch, sehr spannend. Also ja, am Ende gilt es so ein bisschen auch hochzukommen auf die Bahn, um genügend Schwung mit runterzunehmen und dann halt im Schuss an der Kontrahentin vorbeizufahren, wenn das gelingt. Und ja, könnten die beiden Fahrerinnen auf jeden Fall ganz gut, aber eben Clara Schneider war hier die Stärkere und hat sich Gold geholt vor Stella Müller, die Silber bekommen. Ja, ach so, da gab es noch das Ausscheidungsfahren U23, das wollte ich noch erwähnen. Da ist ja Fabienne Jährich, die ja Vizemeisterin bei der Deutschen Meisterschaft wurde, leider gestürzt und konnte hier also nicht so ganz zeigen, was sie eigentlich zeigen wollte, denke ich. Also hat da auch nochmal gute Besserung von uns. Ich glaube, es ist ja auch alles gut gegangen, aber trotzdem bedauerlich, dass es passiert ist.
Ja, und ein Format gab es dann noch, welches wir hier noch kurz erwähnen wollen, nämlich das Mixed Relay, bei dem Männer und Frauen antreten, ein Format, welches ich sehr mag. Auf der Bahn sowie auf der Straße gibt es das ja mittlerweile auch. Und hier haben wir nochmal eine Sprachnachricht von Ricarda Bauernfeind, die uns das System bzw. das Format nochmal kurz erklärt und schildert, wie das Rennen für das deutsche Team gelaufen ist und wie sie sich darauf vorbereiten konnten.
Also bei der Mixed Relay starten in der U23 und in der U19, also jeweils in den Nachwuchsklassen, zwei Männer und zwei Frauen. Das ist anders als in der Eliteklasse. Da starten ja drei Männer und drei Frauen. Und es müssen jeweils nur zwei ins Ziel kommen. Bei uns müssen aber alle ins Ziel kommen. Genau, und dann fahren die Männer eine Runde. Also es war in dem Fall jetzt die gleiche Strecke wie am Tag zuvor beim Einzelzeitfahren. Und wenn die im Ziel sind, dann sind wir Frauen losgefahren. Bei den Männern war Tobias Bogramko, Maurice Ballerstedt am Start. Und wir Frauen, also ich bin mit Linda Riedmann gefahren. Und die Jungs haben dann, also die sind zuerst gestartet, die haben dann auf uns auf Position 3 übergeben mit einem, nee, mit 9 Sekunden Rückstand. Aber es war alles ziemlich eng beieinander. Also wir hatten auf Platz 2 3 Sekunden Rückstand und genau auf Platz 1 9 Sekunden. Und Linda und ich, wir haben eigentlich schnell unseren Rhythmus gefunden, wussten, dass wir nicht zu schnell das Ganze angehen dürfen. Sondern dass sich das Rennen eigentlich hinten raus entscheidet. Und genau, so haben wir es dann gemacht und wurden dann am Ende ja, Erster und hatten 1 Minute 16, glaube ich, Vorsprung auf den zweiten Platz. Und also, da es ja jetzt die erste Austragung war für die Altersklassen U23 und U19, ja, wusste man jetzt nicht so, erstens, wie das Rennen abläuft und zweitens, wie die anderen Nationen sind. Wir wussten, dass wir eine sehr gute Besetzung haben. Und deshalb war unser Ziel auch Podest. Natürlich will man immer den Sieg, aber ja, wie gesagt, es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Deshalb, ja, waren wir dann echt froh, dass wir gewonnen haben. Und davor haben wir es eigentlich niemals trainiert, weil es war direkt ein Tag, also wir hatten Donnerstag Einzelzeitfahren und Freitag dann Mixed Relay. Und es hat sich eigentlich jeder aufs Einzelzeitfahren konzentriert. Daher haben wir eigentlich nie so die Ablösungen oder so geübt. Aber ja, man ist ja nur zu zweit unterwegs gewesen. Daher war das jetzt auch nicht so nötig. Und wir haben viel besprochen davor. Und genau. Es war aber auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass wir alle die Strecke schon kannten vom Tag zuvor, also vom Einzelzeitfahren.
Das war's erstmal von der Europameisterschaft.
Ja, was jetzt gerade noch läuft, ist die Baloise Ladies Tour in Belgien. Da wollte ich nur kurz zu sagen, also das sind insgesamt, heißt gar nicht so leicht zu sagen, es gibt einen Prolog, dann gibt es vier Etappen, wobei es an einem Tag zwei Etappen gibt, also eine Etappe 3a und eine Etappe 3b und dann noch die Etappe 4. 3a ist dann ein Straßenrennen und 3b ein Zeitfahren. Genau, und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir jetzt 3b hinter uns haben. Also, und Lorena Wiebes schlechtestes Ergebnis bisher der Platz 4 war aus dem Zeitfahren und sie 3 der 5 Abschnitte gewonnen hat und damit auch noch in der Gesamtwertung vorne liegt. Wenn ich mich da jetzt, ja, nee, liegt sie jetzt nicht mehr, denn nach dem Zeitfahren liegt Ellen van Dijk jetzt in der Gesamtwertung vorne. Morgen hat Lorena Wiebes aber auf jeden Fall nochmal eine Chance, noch einen Etappensieg dazu zu holen, weil es nochmal eine flache Etappe geben wird. Genau. Und heute war es so, dass zwischenzeitlich kurz Liane Lippert kurzzeitig die Bestzeit hatte und sich schon gefreut hatte auf den Hot Seat. Aber dann, bevor sie überhaupt, also es ist ja immer so, dass man sich dann erstmal irgendwie ein bisschen frisch macht, bevor man sich auf den Hot Seat setzt, also den Platz für die Spitzenreiterin, im Zeitfahren. Und bevor sie sich da hinsetzen konnte, war dann aber schon Mieke Kröger im Ziel mit einer besseren Zeit als sie, so dass sie da gar nicht erst Platz nehmen konnte. Mieke Kröger wird am Ende auch noch starke Zweite dann hinter Ellen van Dijk.
Und auch von Mieke haben wir eine kleine Sprachnachricht dazu.
Hallo, ja, was wollt ihr denn hören? danke erstmal. Ich bin auf jeden Fall happy mit dem zweiten Platz. Von Ellen geschlagen zu werden, ist jetzt nicht die größte Schmach, würde ich sagen. Ich bin auch froh, dass meine Form langsam wieder Fahrt aufnimmt. Ich hatte ein bisschen zu tun mit so Corona-Nachsymptomen, nennt man das so. Naja, auf jeden Fall war ich immer so ein bisschen kurzatmig und hatte nicht das Gefühl, dass ich tief gehen kann. Und das ist definitiv besser geworden, jetzt auch im Laufe der Tour. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das vielleicht noch ein bisschen weitergehen kann. Bin auf jeden Fall wieder motivierter und sie wieder positiver in die Zukunft.
Also sie hat noch ein bisschen mit Corona-Nachwirkungen zu kämpfen, aber oder hatte, denn das scheint, wenn man nur gegen Ellen van Dijk verliert, sozusagen im Zeitfahren, dann scheint das der Vergangenheit anzugehören. Also von uns auch nochmal dazu herzlichen Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann war es eigentlich soweit mit aktuellen Rennen. Kathi, gewinnt Annemie van Vleuten auch die Tour?
Okay, jetzt willst du hier meinen Tipp für die Tour haben. Ich weiß nicht. Also klar, da denken jetzt alle so, wow, ne, sie hat die Beine, sie hat den Kopf vor allem auch und will vielleicht auch damit ihre Karriere abschließend krönen, weil ich kann mir vorstellen, sie ist ja 39. Mavi Garcia ist übrigens 38, das sollten wir ja auch nochmal sagen.
Ja, das stimmt.
Weil richtig alte Hasen im Geschäft, sage ich mal, weil sie haben halt immer noch die beste Zeit ihres Lebens da auf dem Rad, ne? Also ich meine, das ist nicht oder ganz und gar nicht vorbei oder so. Also sie müssten nicht aufhören, aber man soll ja aufhören, wenn das dann ja vom Alter her passt und man trotzdem noch so erfolgreich ist, bevor die Kurve nach unten kippt sozusagen. Aber kann ich mir vorstellen, dass Annemiek van Vleuten ihre Karriere gerne mit dem Toursieg krönen würde. Gönnen würde ich ihr das natürlich. Aber dafür steckt das Feld der Fahrerin voller Talente, die auch das Zeug dazu hätten. Und ich kann mich gar nicht festlegen. Also, oder will es auch nicht so richtig. Also, es gibt ja so Wettsysteme, ne? Da kann man dann immer auf eine Fahrerin für den jeweiligen Tag setzen und die darf man dann nicht nochmal wählen und so. Das ist irgendwie ganz spannend. Also sowas könnten wir ja hier auch, also unter uns nochmal.
Ja, das stimmt.
Abschließen, dass wir so bei jeder Etappe eine Siegerin auserkoren haben und die dann entsprechend Punkte bekommt, auch wenn sie nur auf den, also nicht gewinnt, sondern Dritte wird oder so, dass man dann immer noch Punkte bekommt sozusagen. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber so richtig mich auf eine Fahrerin festlegen möchte ich nicht, was aber ja gleichzeitig bedeutet, dass es eine sehr offene Veranstaltung ist, wo man halt nicht von vornherein weiß, ja, die oder die wird das ja wohl ganz locker machen und fertig. Na, auch hier sind ja verschiedene Talente gefordert, also weil es ja auch unterschiedliche Etappen sind. Und jede da ihre Stärken hat. Und am Ende muss man ja irgendwie so ein bisschen ein Allround-Talent sein und eben diese Mehrtagestouren auch gut wegstecken. Also da hat Annemiek van Vleuten jetzt ganz gut bewiesen, dass sie es kann. Aber ja, auch Marta Cavalli und Mavi Garcia haben es genauso bewiesen. Und dahinter waren ja auch noch ja, Fahrerinnen, die das ganz gut könnten. Also ich, puh.
Ja, und es gibt ja eben auch noch Fahrerinnen, die nicht beim Giro dabei waren.
Ja.
Und die trotzdem ihre Chancen.
Und welche, die da vielleicht auch ein bisschen unauffällig nutzen waren. Wollen. Also das Team SD-Works war ja da jetzt nicht so präsent. Ne, die haben wir ja bei den Frühjahrsklassikern doch sehr viel häufiger erwähnt.
Genau, ich glaube auch, dass die tatsächlich den Fokus mehr auf die Tour legen, was das Team angeht. Jetzt, die hatten jetzt beim Giro ja ein Team mit einer jungen Fahrerin als GC-Fahrerin, also Niamh Fischer-Black. Und ich denke, dass das bei der Tour ein bisschen anders aussehen wird von den Fahrerinnen bei SD-Works einfach. Allein mit einer mit der Erfahrung einer Van den Broek-Plaak und Ashley Moorman-Pasio. Genau. Dazu kommen dann noch Demi Wollering und also auch wirklich sehr gute Fahrerin, sehr starkes Team für das Marlene Reuser scheinbar auch, ja.
Ja, die Liste ist endlos, also da kann man jetzt noch eine Weile philosophieren, aber ja, da sind noch ein paar Fahrerinnen, die sich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen rar gemacht haben und die dann wahrscheinlich da sich nochmal stärker zeigen.
Genau. Nee, du musst dich auch gar nicht festlegen. Es ist ja auch schön, wenn man da, wie du sagst, gar nicht so leicht eine Favoritin benennen kann, weil es eben mit Sicherheit ein spannendes Rennen wird.
Dann haben wir heute mal etwas weniger als eine Stunde. Ist ja auch schön. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen tollen Start in die Woche und ja, voller Vorfreude auf die Tour de France.
Genau, das wünsche ich auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.